Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Gisela Sieburg, die als Dolmetscherin für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und für die Deutsche Auswärtigen Amt gearbeitet hat, sogar als die Leiterin des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts. Sie hat in ihrer diplomatischen Tätigkeit faszinierende Erfahrungen gesammelt und Zeugin einiger der historischsten politischen Begegnungen der letzten Zeit war. Und in diesen Tagen widmet sich Gisela der Gerechtigkeit für Palästina. Ich lernte sie 2005 kennen, als sie meine englischen Vorträge vor einem deutschen Publikum dolmetschte. Gisela ist Mitglied der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und sehr aktiv bei ITTP, der European Coordination of Committees for Palestine. Sie ist auch Mitglied bei BIP. Willkommen Gisela und danke, dass du bei uns bist.
Ich danke dir, dass du mich angerufen hast und dass du mir Fragen stellen willst. Ich hoffe, dass ich Interessantes erzählen kann.
Um uns auf den Weg zu bringen, kannst du vielleicht damit beginnen, uns zu erzählen, was dein Interesse an Palästina am Anfang geweckt hat. Also du bist in so viele Ländern gereist und hast bei deiner Arbeit Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt. Und du hast dich entschieden, Mitglied der DPG zu werden. Also warum?
Ja, ich weiß es fast nicht zu sagen, aber ich habe mich schon immer eben für den Nahen Osten interessiert. Und vielleicht kam es dadurch, dass ich im Sprachendienst arabische Kollegen hatte, mit denen ich in der Kaffeepause über die Politik sprach. Und einer war oder ist Palästinenser. Und der hat mich auf die DPG aufmerksam gemacht. Und als das Auswärtige Amt nach Berlin umzog, da habe ich erst begonnen, mich an Sitzungen zu beteiligen. Und so war und blieb ich dann bei der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. In der Tat habe ich mir nie überlegt, Mitglied in einer anderen binationalen Gesellschaft tätig zu werden, der Deutsch-Marokkanischen, Deutsch-Ägyptischen oder so.
Und du kennst vielleicht die Mitarbeiterinnen von der Auswärtigen Amt, also die diplomatische Leute, besser als die meisten Leute, weil in diesem Moment, dass sie eine Dolmetscherin brauchen, dann sind sie besonders abhängig, kann man sagen vielleicht. Vielleicht kannst du etwas sagen über diese Leute damals, als du diese Arbeit begonnen hast in Deutschland und heute. Gibt es eine Änderung in ihrer Beziehung zu Palästina, in ihrer Bereitschaft, auch die palästinensische Seite zuzuhören?
Also als erstes muss ich sagen, dass wir Dolmetscher eigentlich nicht über die Inhalte der Gespräche oder die Beurteilung der Personen berichten. Trotzdem kann ich natürlich sagen, mit den Sprachen, die ich habe und für die ich gedolmetscht habe, war ich, und ich fand immer zum Glück, nie allein diejenige, die die andere Sprache konnte. Das heißt, unter den Anwesenden der deutschen Delegation gab es immer Leute, die mich hätten korrigieren können, wenn ich einen Fehler gemacht hätte. Natürlich lernt man die Eigenschaften der Minister zum Beispiel kennen, wenn man auf dem Niveau angelangt ist, also die Anciennität erreicht hat, dass man Ministergespräche dolmetscht. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich im Einzelnen darüber berichten soll. Ich habe sehr viel Ich habe sehr viel für Genscher gedolmetscht und ja, dann im Laufe der Zeit weiß man so ungefähr, was er sagen wird. Außerdem bekommt man Unterlagen, um sich auf dies oder das Gespräch vorzubereiten. Aber ja, mehr kann ich dazu eigentlich im Moment nicht sagen.
Eine Frage, die ich sehr neugierig zu fragen bin, ist, wenn es gibt Leute aus verschiedenen Ländern, wo das nicht immer so einfach für das Auswärtige Amt die richtige Dolmetscherinnen zu finden. Also zum Beispiel, wenn es um ein wichtiges Gespräch mit Russland geht, dann nehme ich an, dass ein direkt russisch-deutsch Übersetzung, also Interpretation gibt. Aber mit kleinen Gruppen, mit Kurden oder mit PalästinenserInnen, dann ist es manchmal gemacht, also durch Englisch zum Beispiel. Also hattest du diese Erfahrung und kann man dann vielleicht einen Unterschied bemerken? Also jetzt ist diese Gruppe wichtig genug, dass der Auswärtige Amt jemand findet, das diese Sprache beherrscht.
Ja, du hast sehr recht. Also vielfach ging es über Englisch, sonst wäre ich ja nicht mit Delegationen zum Beispiel in den Libanon oder nach Syrien oder auch nach Ägypten gefahren. Das wurde Englisch oder Französisch gedolmetscht. Aber im Sprachendienst haben wir überlegt irgendwann, dass wir Dolmetscher für Arabisch brauchen würden. Und ich erinnere mich, dass ich auf einer Reise in den Nahen Osten, bei der drei verschiedene Länder besucht wurden, versuchte immer Delegationsmitglieder zum Beispiel beim Essen oder in Pausen, wo ich nicht zu arbeiten hatte, zu fragen, wie würden Sie es finden, wenn an meiner Stelle hier ein Araber dolmetschen würde und es direkt gehen könnte zwischen Deutsch und Arabisch? Die Antworten waren nicht sehr schlüssig, aber es hat doch dazu geführt, dass wir im Laufe der Zeit eben Arabisch-Dolmetscher hatten. Für Kurdisch haben wir niemanden und das würde schwer werden, jemanden zu finden. Russisch, du hast sehr recht, das wird immer direkt gedolmetscht, aber die Grundregel international ist eigentlich, dass von jeder Seite ein Dolmetscher gestellt wird. Und so ist es in den Beziehungen mit Russland immer gewesen. Es war ein deutscher Dolmetscher und ein russischer Dolmetscher da, die sich die Arbeit teilten.
Und spielt hier auch die Sicherheit eine Rolle? Also
ja.
Du bist deutsch geboren, ja. Aber man konnte vorstellen, dass der Auswärtige Amt konnte auch zum Beispiel jemand mit kurdischem Hintergrund in Deutschland finden, das Kurdisch gut sprechen kann und auch Deutsch.
Also in der Zeit, in der ich dort war, war es eigentlich fast ausgeschlossen aus Sicherheitsüberlegungen heraus, dass wir Leute fremder Nationalität einstellten, dass wir einen Russen oder einen Kurden einstellten. Wenn Kurdisch gebraucht wurde, mussten wir sehen, wie wir an einer Universität oder irgendwo eine verlässliche Person für diesen Einsatz finden könnten. Aber normalerweise war es eben ein deutscher Dolmetscher oder eine deutsche Dolmetscherin auf der Seite der deutschen Delegation und auf der anderen Seite eben jemand der dortigen Nationalität.
Ja, also wenn das in Ordnung ist, dann möchte ich zurück zum Thema Palästina kommen.
Ja.
Also du hast nicht gedolmetscht mit Palästina, soweit es ich weiß, und dann kannst du auch vielleicht ein bisschen freier darüber sprechen, ohne die professionelle Geheime zu verraten. Ja, also mit der DPG, vielleicht kannst du ganz kurz über die Gruppe erzählen. Wir wissen, dass die Deutsch-Israelische Gesellschaft, eine ältere Organisation, Geld aus der deutschen Institutionen bekommt, also staatliche Institutionen finanziert. Ist auch die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft finanziert, von dem Bundestag zum Beispiel?
Leider nicht. Wir haben versucht, uns darum zu bemühen. Und im Grunde ist uns als Antwort gesagt worden, es gibt eine begrenzte Zahl von Organisationen, denen eine Zuwendung zukommt. Und diese Zahl ist erreicht. Deswegen kann die DPG keine Gelder bekommen, es sei denn, eine andere Organisation steigt aus dieser Gruppe. Das ist keine sehr befriedigende Erklärung, aber so ist es. Die DPG bekommt keine Unterstützung vom Auswärtigen Amt oder vom Bundestag. Die DPG ist so organisiert, dass sie ein Präsidium hat und verschiedene Regionalgruppen. Und im Wesentlichen lebt sie auch durch die Regionalgruppen, die an verschiedenen Stellen in Deutschland eben sich gebildet haben und die aktiv auch gegenüber der Bevölkerung auftreten, Vorträge organisieren und Diskussionen veranstalten, Mahnwachen und so weiter. Das Präsidium organisiert auch Vorträge, aber ohne die Regionalgruppen wäre die DPG eigentlich nichts, wäre nur eine kleine Gruppe von 5 Personen.
Und was kannst du uns ein bisschen über die Ziele von der DPG erzählen?
Die Ziele in laut Satzung sind die Verständigung zwischen dem deutschen und dem palästinensischen Volk zu fördern, die gegenseitige Kenntnis zu fördern. Es sind keine rein politischen Ziele definiert, sondern es ist eine, wie viele dieser bilateralen Organisationen, eine ja, auf die Bevölkerung bezogene Organisation, die gegenseitige Kenntnis und Unterstützung zu fördern.
Aber das klingt sehr wie positive Ziele. Also das heißt, die Kenntnis von Palästina zu fördern oder Dialoge zwischen Menschen zu unterstützen. Wenn man das mit der deutsch-israelischen Gesellschaft vergleicht, dann ist die deutsch-israelische Gesellschaft meistens beschäftigt mit negativen Zielen. Also die Menschen, die Staat Israel oder seine Politik kritisieren, müssen als Antisemiten beschimpft oder angegriffen und zensiert. Versucht auch die DPG, die deutsch-palästinensische Gesellschaft, pro-israelische Leute zu zensieren oder zu beschimpfen, damit sie mundtot zu machen?
Nein. So kann man es nicht sagen, sondern es ist sozusagen andersherum. Die DPG versucht dadurch, dass palästinensische oder manchmal auch israelische Referenten, Redner eingeladen werden, die Situation, wie sie aus palästinensischen Augen gesehen werden muss, darzustellen und dies der Bevölkerung als Information nahezubringen. Aber wir greifen nicht, ist ja israelische Personen im Einzelnen an.
Ja, und die andere Organisation, das ich bei Einführung erwähnt habe, ist die ECCP, European Coordination of Committees for Palestine. Kannst du vielleicht ein paar Worte über diese Organisation auch erzählen?
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich bin irgendwann gebeten worden, die deutschen Solidaritätsorganisationen, die sich ja gruppiert haben in, was wir COPI nennen, bei ECCP zu vertreten und auch die DPG doch zu vertreten, wobei die DPG auch Mitglied selbst von ECCP geworden ist. In ECCP treffen sich in Brüssel die Vertreter der Solidaritätsorganisationen aus den allermeisten europäischen Staaten. Es ist dabei auch zum Beispiel die Schweiz, die nicht Mitglied der EU ist, aber ansonsten sind es meistens eben die EU-Staaten. Wir versuchen auch aus dem früheren Ostblock die Kollegen zu gewinnen. Wir haben auch Mitglieder aus diesen Ländern, aus Tschechien, aus Slowenien. Es ist nur leider so, dass sie oftmals nicht das Geld haben, zu Sitzungen zu fahren, sodass wir sie weniger gut kennen. Auch Polen ist in dieser Situation. Und wir treffen uns, wenn wir uns in Präsenz treffen können, zurzeit im Zoom-Modus, um zu besprechen, wie wir auf das Europäische Parlament oder die Europäische Kommission einwirken können mit Informationen, die wir haben und auch mit Forderungen. Forderungen wie zum Beispiel das Labeling, also die Kennzeichnung von Waren aus den illegalen Siedlungen und ja, alle möglichen Ziele, auch politische Ziele eben versuchen wir dem Europäischen Parlament nahezubringen.
Ich muss natürlich auch ergänzen, dass BIP auch Mitglied bei ECCP ist. Also das, und dort treffen wir uns auch manchmal bei Sitzungen. Und es gibt aber eine interessante Sache mit ECCP, finde ich, weil die meistens europäische Organisationen auf der europäischen Niveau haben eine sehr starke Vertretung von Deutschland. Deutschland ist vielleicht die stärkste Wirtschaft in Europa im Moment, besonders nach dem Abschied von Großbritannien aus der EU. Und in ECCP vielleicht habe ich das Gefühl, dass Deutschland nicht so stark vertreten ist. Nicht, weil keine Gruppen sind, also es gibt doch ein paar Gruppen in ECCP von der Bundesrepublik, sondern weil diese Gruppen nicht sehr viel gute Kontakte mit deutschen Politikerinnen hat und mit Bundestagabgeordneterinnen oder Minister und so weiter im Vergleich zu anderen Mitgliedsgruppen bei ECCP. Stimmt das? Denkst du auch so?
Ja, ja. Du hast leider sehr recht. Ich freue mich ja, dass BIP auch Mitglied von ECCP geworden ist. So sind wir mehrere und wir können hier, es ist ja auch der Akana Ost-Berlin Mitglied. Nein, ich glaube, das ist BDS Berlin. Aber egal, wir sind mehrere und wir können uns hier dann auch verständigen, wie wir auf diese oder jene Anfrage oder Aufforderung von ECCP reagieren können. Aber in der Tat ist es so, wie du gesagt hast, dass wir alle Schwierigkeiten haben, Gehör zu finden bei deutschen Abgeordneten oder auch bei deutschen Institutionen. Mit dem Auswärtigen Amt haben wir insofern gute Beziehungen, als wir Gesprächsbeziehungen haben. Aber man kann sich natürlich fragen, wirklich, wie weit das zu einem Einfluss überhaupt führt. Weil da natürlich die Richtlinien des Verhaltens jeweils von oben kommen, vom Minister, wenn nicht von der Kanzlerin, und unser Einfluss ist gering.
Ja, ich schlage vor, dass wir eine kurze Pause jetzt machen und dann wieder sprechen.
Okay.
للمجد الذي كان فلسطيني فلسطيني أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Zurück an ECCP und europäische Politik, das ist deine Erfahrung auch vor Beginn der Europäischen Union eigentlich. Und die verschiedenen Länder in der Europäischen Union sind in der israelischen Politik gesehen als die Feinde-Länder, also westeuropäische Länder, die zum Beispiel Mitglieder bei der Internationalen Strafgerichtshof sind. Die Länder, die fördern den Rückzug von illegalen Kolonien aus Westjordanland. Und die Länder, die jetzt gute Freunde von der israelischen Regierung, die, also Polen, Ungarn, Tschechische Republik. Und ist das eigentlich immer so oder hast du ein Gefühl, dass es eine Bewegung gibt in Richtung Osten und eine gute Beziehung mit der israelischen Regierung?
Also die Beziehungen zu Israel sind jedenfalls gut. Und in den sogenannten Lobbygesprächen, die wir ja von ECCP aus ein- oder zweimal im Jahr führen, müssen wir leider feststellen, dass auch unter den Abgeordneten aus anderen Ländern, aus Frankreich, aus Holland, aus ich weiß nicht welches Land ich noch nennen sollte, viele sind, die sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, eine offene Haltung und eine positive Haltung zu Palästina zu manifestieren. Das ist also nicht nur in Deutschland so. Aber die deutschen Abgeordneten halten sich noch mehr zurück. Und gerade in letzter Zeit haben wir erlebt, dass auf Anfragen, die unsere französischen Kollegen in ECCP an die französischen Abgeordneten der Nationalversammlung richteten und die belgischen an die belgischen Abgeordneten und so weiter, dass die deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments nicht mal geantwortet haben.
Und denkst du, dass es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Ländern und ihrer Beziehung zu der israelischen Besatzung, Das geht zum Beispiel um ihre Rüstungshandel mit Israel oder vielleicht ihre militärische Beziehung zu den USA, also die mehr pro-amerikanische Länder sind, auch pro-israelisch?
Das kann ich leider nicht genau sagen. Ich habe Tendenz zu glauben, dass es auch eine persönliche Frage ist, dass sie nicht als Antisemiten bezeichnet werden wollen und dass es nicht unbedingt zudem, also außerdem, wirtschaftliche Gründe hat. Natürlich wird es Mitglieder des Europäischen Parlaments geben, die Kontakte zum Waffenhandel haben, zu den Waffenproduzenten und ihren Exportwünschen Gehör schenken. Aber ich glaube, wesentlicher noch ist es wirklich eine persönliche Haltung, man müsse für Israel eintreten.
Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Die zwei besten Freunde von Israel in der Europäischen Union im Moment sind Polen und Ungarn. Polen hat dieses neue Gesetz, der macht es illegal, über die Rolle von polnischen Menschen während der Zweiten Weltkrieg in der Holocaust ihre Teil in diese Ereignisse zu beschreiben oder zu forschen für Historiker. Das ist für mich ein sehr persönlicher Punkt. Also meine Familie stammt aus Polen und hat nach dem Krieg, musste eigentlich fliehen von polnischen Menschen, die jüdische Nachbarn nicht zurücksehen wollten. Und Ungarn, also im Moment, die Partei von Viktor Orban und Viktor Orban selbst, der Ministerpräsident, unterstützen Miklos Horthy, der Nationalsozialist von der Zweiten Weltkrieg, der verantwortlich für den Mord von Tausenden von jüdischen Frauen und Männern. Und diese Länder haben einen sehr guten Grund zu fürchten, dass sie als Antisemiten beschimpft werden, also diese Politiker. Aber dann kommt die Frage, warum ist dann die deutsche Regierung so pro-israelisch? Haben sie auch etwas zu fürchten? Ist das einfach Schuldgefühle, die ungeändert sind nach 75 Jahren? Oder ist das eigentlich Schuldgefühle für Gefühle oder politische Agenda, die jetzt tätig sind, wie zum Beispiel die AfD?
Also ich glaube, dass es Schuldgefühle aus der damaligen Zeit sind. Ich glaube, dass man nicht vergessen hat, was Deutschland angerichtet hat. Und ich mag auch nicht diesen Ausdruck üben, was im deutschen Namen geschehen ist. Ja, im deutschen Namen, aber es waren eben Deutsche, die das gemacht haben, diese Verbrechen begangen haben. Und ich glaube, dass die heutigen Politiker zum Teil wirklich von daher noch ein Schuldgefühl mitnehmen. Und es wird ja auch oft gesagt, das darf nicht vergessen werden. Nicht nur, es darf nie wieder passieren, sondern wir dürfen es nicht vergessen. Und das hindert dann eben auch, dass sie die Menschen, die so ausschließlich denken, dass sie ein Gefühl für Gerechtigkeit haben und dafür, dass der Staat Israel ja selbst Schuld auf sich lädt, indem er die Palästinenser so behandelt, wie er sie behandelt.
Ja, also leider ist die heutige israelische Regierung nicht so klar in ihrer Stellungnahme gegen was muss vergessen oder nicht vergessen werden. Und Ministerpräsident Netanyahu hat dieses Gesetz in Polen unterstützt und hat auch die Regierung von Viktor Orban unterstützt und hat also sehr schrecklicherweise auch behauptet, dass nicht Adolf Hitler die Idee, Juden in Deutschland zu vernichten, entwickelt hat, sondern ein Palästinenser. Und ich möchte aber jetzt zum nächsten Punkt kommen, und das ist die Freedom Flotilla oder die Boote nach Gaza. Also in der letzten Sendung der Podcast habe ich mit Iris Heffetz gesprochen und ich habe gesagt, mein Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass ich Staat Israel verlassen muss, war 2010, kurz nach der Freedom Flotilla und der israelische Angriff an das Schiff Mavi Marmara, ein türkisches Schiff, wo 10 Leute auf dem Schiff, unbewaffnete Aktivisten auf dem Schiff ermordet wurden von der israelischen Armee, als sie versucht haben, nach Gaza-Streifen zu kommen mit Schiffe und Hilfsmittel darauf. Du warst eine der Organisatorinnen, richtig?
Ja, nicht der Organisatorin der Flottille, sondern der Mitreise von deutschen Personen, die sich dafür gemeldet hatten. Das waren 5 Personen und man musste ja die Verbindung herstellen zwischen diesen Personen hier in Deutschland und der Organisation der Flottille. Ich weiß gar nicht mehr, offen gesagt, wie ich an diese Aufgabe gekommen bin, aber es war eine spannende Zeit und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe telefoniert mit Personen in Zypern, die dort eine Organisation oder ein Büro aufgebaut hatten, wo die Mitreisenden sich melden sollten. Und dann wusste man immer nicht, wann genau es losgehen kann. Und dazu habe ich mit einem Palästinenser in den USA telefoniert, regelmäßig, um zu erfahren, wann es nun losgeht. Und immer wieder musste er mir sagen, tut mir leid, ich weiß noch nichts. Das war eine spannende Zeit und eine zunächst sehr positiv spannende Zeit. Die 5 Deutschen sollten auf einem kleineren Schiff mitfahren. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Es ist jedenfalls sabotiert worden von unten aus der Tiefe des Meeres, sodass dieses Boot zurückgelassen wurde, beziehungsweise dass sie von diesem Boot auf die Mavi Marmara gebracht wurden. Und eine Zeit lang konnte man mit den Mitreisenden auch noch telefonieren. Das waren seltene Momente, weil ja sehr viele Telefongespräche aus mehreren Ländern dahin gehen sollten oder möglich werden könnten. Ich erinnere mich, dass ich mit Norman Pech telefoniert habe. Ich weiß nicht, mit wem noch. Und dann kam natürlich dieser schreckliche Moment, der aber auch über Internet übertragen wurde, in dem die israelische Armee das Boot stoppte und eben auch Menschen erschoss. Das waren Türken, die du erwähnt hast, die da zu Tode kamen. Ich habe mich dieser Tage in Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil ich dachte, wir kommen auf dieses Thema, habe ich mich plötzlich erinnert, dass ich in der Nacht, als das passierte, am Internet hing, um zu erfahren, was passiert. Und plötzlich Kontakt bekam mit einer holländischen Kollegin, die ich von ECCP kannte. Und wir blieben beieinander und verfolgten diese schreckliche Szene. Wir waren beide den Tränen nahe und verfolgten eben die Gefangennahme und das Ende dieser Flottille und der Fahrt der Mavi Marmara.
Und hattest du ein Gefühl vor der Schiffreise, dass israelische Behörden versuchen auszuspionieren? Also die Sabotierung von dem deutschen Schiff war vielleicht nur möglich, weil die israelische Gruppen oder Sicherheitskräfte hatten eine Ahnung, welches Schiff kommt und mit wem darauf und so weiter.
Ja, das glaube ich schon. Es ist uns so dargestellt worden, dass das höchstwahrscheinlich von israelischer Seite sabotiert worden ist. Wir haben ja auch zwar versucht, die Sache nicht groß bekannt werden zu lassen, aber wir haben sie auch nicht völlig geheim gehalten. Es war wahrscheinlich für die israelischen Sicherheitsbehörden kein großes Problem herauszufinden, was geplant war und was passieren würde.
Ich glaube, für viele Leute damals war das eine Überraschung, dass die israelischen Streitkräfte die Schiffe angegriffen haben und sogar in internationale Wasser. Und du hattest koordiniert mit 5 deutschen Staatsangeordneten und sogar 2 davon waren Mitgliederinnen der Bundestag, richtig?
Das ist richtig, ja, ja.
Also juristisch soll das nicht erlaubt sein, für ein anderes Land, sogar ein freundliches Land sozusagen, die gute Beziehung zu Deutschland hat, Bürgern in internationale Wasser anzugreifen oder festhalten. Also diese Menschen würden in israelische Territorium gebracht gegen ihre Willen.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, wir waren schon überrascht. Ich war überrascht, als sich noch bevor das Ende dann auch für die Mavi Marmara kam, das deutsche Schiff sabotiert worden war. Dafür konnte es eigentlich nur einen Staat geben, der dafür verantwortlich war. Und dass die Mavi Marmara im internationalen Gewässer gestoppt wurde und angegriffen wurde und dass geschossen wurde, dass das illegal war, das war uns dann natürlich klar, ja.
Und kannst du etwas sagen über die Maßnahmen, die genommen wurden? Also ein Land, ihre eigene Parlamentabgeordnete entführt werden. Was hat die deutsche Regierung dann gemacht? Welche Schritte gegen Israel hat sie genommen?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Was ich weiß, ist, dass die deutsche Botschaft von der Konsularabteilung sich irgendwann dann um die Deutschen gekümmert hat, die gefangen genommen worden waren. Das ist die humanitäre Aufgabe, die eine Botschaft hat. Aber politisch, glaube ich, ist da nicht sehr viel mehr passiert.
Ja, in diesem Fall ist es interessant, dass Präsident Erdogan auf die Türkei hat sehr viele Schritte genommen und hat am Ende eine offizielle Entschuldigung aus der israelischen Regierung bekommen und auch Geldentschädigung für die Familien der Opfer aus dem Schiff. Aber natürlich, die Leute, die keine Entschädigung bekommen hatten, waren die Leute in Gaza, die diese humanitäre Hilfe am Ende nicht bekommen haben.
Ja, sehr richtig. Ja? Erdogan hat auch erreicht, dass das Eigentum der deutschen Mitreisenden irgendwann in der Türkei ankam und dass unsere Mitreisenden, ehemals Mitreisenden in der Türkei ihre Habseligkeiten wieder heraussuchen konnten.
Ja, das ist sehr interessant, das habe ich nicht gewusst. Ich möchte vielleicht zum Schluss eine letzte Frage stellen, weil wir vorher ein bisschen über die gesammelte Erfahrung von deinem politischen Aktivismus diskutiert haben. Und was kannst du sagen, hattest du erreicht oder wie kannst du beurteilen, so viele Jahre von Engagement für Palästina? Hat das die palästinensische Freiheit näher gebracht?
Ich fürchte, es hat sie nicht näher gebracht. Wir kommen nur millimeterweise voran. Und was wir erreicht haben, ist, dass wir sehr viel mehr palästinensische Aktivisten kennen, dass wir wissen, dass sie gewaltfrei agieren wollen, dass wir sie verteidigen können, dass wir sie unterstützen, wenn sie verhaftet worden sind. Das sind individuelle Maßnahmen, das ist immerhin etwas. Ob wir auf der gesamten politischen Linie mehr als millimeterweise vorankommen, das kann man bezweifeln.
Auch trotz die Erfolge von der BDS-Bewegung, die vielleicht in Deutschland nicht sehr bekannt sind, aber in Israel sind sie sehr bekannt.
Da hast du recht. Das ist etwas, was uns ja vielleicht ein bisschen trösten mag.
Die BDS, für die Zuhörer, die nicht die Bewegung kennen, Boykott, Disinvestitionen und Sanktionen gegen Israel, ist eine Kampagne von palästinensischen Zivilgesellschaftsorganisationen, die 2005 gegründet wurde.
Ja, und es ist eben gewaltfrei. Und hier und da hat man damit wirklich Erfolge erringen können, indem Firmen ihre Investitionen zurückgezogen haben oder ja, andere Verbindungen gekappt worden sind. Das ist richtig, ja.
Ja, also wir aufgeben nicht und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Ich danke dir sehr, Gisela, für dieses Gespräch.
Okay, gerne.
Und das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bib-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in der Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören. Oh, yes,